frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Heute mit der Sissi Zöbeli. Sissi Zöbeli ist Modeunternehmerin, Modedesignerin. Sie hat einen Laden in Zürich, einen weltberühmten Laden, der heißt Thema Selektion. Und ist eindeutig stark betroffen von der Corona-Krise, oder? Hallo Sissi.
Selbstverständlich. Also, es ist ja so, dass ich 3 oder 4 Tage vor der Schliessung die ganze Frühlings-Sommer-Konnektion bekommen habe. Und die vielleicht 2 oder 3 Tage können verkaufen und dann war Ende gewesen. Und jetzt bin ich hier und da im Laden, 2-3 Stunden am Nachmittag und arbeite mit der Schnittmacherin am Winter 2021 in dem vollen Laden rein. Ich meine, motiviert ist anders, oder?
Also du arbeitest jetzt schon für die Winterkollektion.
2021.
Wann hättest du noch der geschafft? Im Normalfall, wann hättest du der geschafft? Im Herbst? Oder im Sommer?
Nein, das ist normal. Das ist normal. Also der Winter jetzt, der nächste Winter, der geht im Juni in die Fabrikation. Weil die brauchen etwa 2 Monate zum Fabrizieren und dann wird es ausgeliefert im August.
Also hättest du auch sonst jetzt angefangen schon an dem zu arbeiten?
Ja, ja. Darum muss ich ja jetzt weiter und die Schnittmacher ist so vernünftig und tut mit 2 Meter Abstand von mir weg. Mit mir das machen wie eh und je. Ich brauche halt das Material im Laden um mich herum, oder? Ich kann nicht Homeoffice machen.
Du, und, ja klar, und sag mal, die Frühlingskollektion, die du jetzt im Laden hast, was passiert? Ich meine, was machst du mit denen?
Ja, ich weiß natürlich nicht, wenn wir jetzt wieder, sagen wir mal, die kleineren Läden auf Ende April können arbeiten können, möchte ich es halt dann regulär verkaufen, aber es droht natürlich in der Branche heute schon mit riesigen Ausverkäufen. Also ich nehme an, es gibt viele Leute, die werden im Mai gerade mit 50% Ausverkauf ihre neue Ware abreißen. Okay. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht, weil ich habe kluge Kunden, die kennen die Hintergründe und die wissen, wie wir arbeiten. Und ich glaube nicht, dass sich da einen Druck daraus ergibt. Also ich bezweifle das.
Gut, du hast teure Mode. Du hast nicht irgendwie ein günstiges Label, sondern das ist Frauen bei dir,
Geben
viel Geld aus für die Mode. Und sie sind auch sehr, bewusste Modekonsumenten, ein bisschen bewusste Modekonsumenten, oder?
Ja, es sind auch kritische Konsumentinnen. Es sind zwar Frauen mit guten Ausbildungen und anständigen Löhnen, im Durchschnitt erstaunlich, aber sie sind natürlich auch kritische Konsumentinnen. Sie sind auch nicht so wahnsinnig an Moden interessiert. Und darum ist einfach das Verhältnis und die Vermittlung ein bisschen eine andere. Das ist jetzt auch meine Hoffnung, dass, wenn wir dann im Mai anfangen, dass ich da nicht unter den normalen Mainstream-Druck komme, eben von Ausverkauf und entwerteter Ware, oder? Die Sachen sind doch recht basic und auch nicht so wahnsinnig saisonal. Es ist eher ein Übergangsware.
Ja. Und es sind auch Sachen, wo du behaltest, die nicht so für den Tag sind und wo du dann wieder auswechselst, sondern wo du. Man kauft bei dir Sachen, die man behaltet, oder? Die man länger trägt, funktionieren.
Ja, die Leute tragen sie schon lange, aber ich muss natürlich jeden Monat, jede Saison eine neue Kollektion haben. Das sind schon etwa 300 Teile pro Saison, die da total neu kommen. Und wenn die natürlich in den Grössen nicht mehr reassortiert sind, dann gehen die wie anderen Läden auch reduziert weg. Aber es hat natürlich viele Sachen, gerade so schwarz und dunkelblau und so Basics, wo man durchzieht und laufend immer wieder tut, reassortieren.
Eben, du hast Basics. Aber sag mal, weil jetzt mache ich ein grösseres Bild, die ganze Neukollektionsgeschichte, das Ritual von der 2-mal im Jahr eine neue Kollektion haben, ist das nicht auch ein bisschen Teil von einem Irrsinn? Also wenn ich es mal so sage, weißt du, wo Mode ist ja quasi Mode, etwas ist nicht mehr modisch, etwas ist noch modisch, etwas ist jetzt im Trend. Das ist ja quasi wie so Inkarnation von dem Denken, von der Beschleunigung, es muss etwas Neues kommen, man kann nicht das von der alten Saison tragen. Die Modeindustrie schafft auf jedem Level mit dem. In so einer Zeit wie jetzt wird das nicht auch so ein bisschen hinterfragt, dass man sagt, ja, man könnte vielleicht ein bisschen mehr auf Basics gehen, die wirklich gut sind und andere ein bisschen reduzieren.
Ja, natürlich, das hoffe ich ja auch, dass sich das wieder ein bisschen einpendelt, weil wir machen ja nur 2 Kollektionen. Die grossen Label machen ja 6-7 Kollektionen. Alle 1,5 Monate kommt ja da neues Zeug in die Läden. Das machen wir nicht, oder? Und ich tue natürlich auch viele Sachen einfach weiterverarbeiten mit schon bestehenden Schnitt. Und eine Entschleunigung in dieser ganzen Branche ist bitter nötig. Und das ist auch die verletzlichste Branche höchstwahrscheinlich und wird die grössten Einbußen haben von eigentlich fast allem.
Also, wenn du sagst 6-7 Kollektionen pro Jahr, dann sagst du auch, es ist ein unglaublicher Verlust, also ein Verschleiß an Ressourcen und Wert eigentlich, weil ja vieles, man kennt ja die Geschichten von den Lastwagen, die kommen und die Mode mitnimmt, wo nicht mehr geht jetzt und dann entsorgt, also direkt die Kirchverbrennung entsorgt. Das kennt man ja auch. Das ist eigentlich das meine ich ein bisschen mit dem Irrsinn, oder?
Ja, der Irrsinn geht ganz, ganz weit. Also es ist ja so, dass ganz teure Labels ihre Sachen gar nicht in die Ausverkäufe tun, weil es ist entwertet, sondern die Sachen werden entsorgt.
Eben vernichtet, weil man nicht will, dass der Preislevel, dass die Marge sinkt. Ja. Das ist richtig schlimm eigentlich.
Richtig schlimm. Nein, das ist so krank.
Das ist der schlimme Teil von der Mode. Das ist jetzt da bei uns, oder? Man könnte sagen, man könnte ja auch jetzt in Toskana gehen, nach Prato und schauen, wo ist dort das Problem? Du hast ja, auch du lässt doch, also du lässt Schnitt, deine Schnittmacherinnen, die sind da, in Zürich, oder? Oder
ja.
In der Schweiz?
Ja, in
und,
Zürich.
Und du und sie zusammen machen Schnitt. Und jetzt, wie ist es bei dir, bei der Herstellung? Also du gehst ja nicht auf Prontamode, also auf die schnell, auf diese billige Schnellproduktion in der Toskana. Oder wo machst
Nein.
du das? Wo lässt du das machen?
Ja, an verschiedenen Orten. Also ich habe für eine kleine, ganz kleine Auflage sogar jemanden, wo man in Zürich näht, Spezialanfertigungen sofort, sowieso, weil das sind ja mit Abproben verbunden. Dann habe ich ein bisschen etwas in Tessin und sobald ich ein bisschen höhere Auflage habe, also das heisst bei mir 12 Stück, gell?
Wie viel,
nicht 100
Stück?
Und nicht 1000. Dann gehe ich in ein
Wie viel Stück, sorry? Ich habe es nicht verstanden.
Eine Serie, das sind 12 Stück bei mir, höchstens 20, nie 100. Da gehe ich in eine kleine Fabrikation in der Nähe von der österreichischen Grenze in Ungarn. Aber die stöhnt. Also ich bin bei ihrer teuersten Produktion, ich bin bei einer gepflegten Mannenproduktion, aber sie stöhnt natürlich, wenn ich meine kleinen Stückzahlen.
Drum also das ist eine ungarische Firma.
Eine ungarische Firma, ja, das ist Stockholm, das ist eine halbe Stunde von Wien. So.
Und wer schafft denn dort? Welche sind denn die Arbeiterinnen dort? Also wer schafft dort?
Ungarinnen.
Also Leute von dort?
Leute von dort, ja. Natürlich Leute von dort. Kleine Betriebe, also so Schneidereien, wie wir das früher im Tessin hatten. Und professionell ganz, ganz gute. Wir haben ja gar keine richtig gute Fabrikationen mehr. Selbst kleine, gute Fabrikationen gibt es nicht mehr. Früher haben wir ja alle im Tessin produziert.
Und jetzt Italien. Es gibt ja auch in Italien, haben ja Chinesen auch die ganz kleinen, auch ganz kleine Firmen übernommen, machen jetzt die, also in jedem Level eigentlich, oder?
Da kann ich mich ein bisschen zu wenig aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Prato niedrige Stückzahlen bearbeitet.
Nein, Prato nicht, aber gewisse andere Gebiete, wie in Benetton und so, die haben schon auch, die arbeiten auch bis zu den höchsten Labels, also bis Dior, Louis Vuitton und so, also auch Hochpreissegment. Es ist nicht nur tief, aber du hast gar nie in Italien produzieren lassen.
Strickwaren und Hemper doch. Aber da übernehme ich eigentlich Grundformen von ihnen mit kleinen Änderungen, dass sie halt nicht jedes Mal neue Programme entwickeln für mich. Aber da habe ich eine riesen Auswahl. Also bei den Hemper, beim Baguta in Bologna kann ich aus Tausenden von Formen auslesen und stelle mir die Sachen so zusammen. Und bei den Strickwaren kann ich kleine Änderungen verlangen. Die habe ich alle aus Italien. Das wird das weiter so bleiben.
Und da weißt denn du...
Und was weißt du?
Und weißt denn du, wo der Baguta, also wie die Hemperproduktion funktioniert? Ich meine, kümmerst du dich jetzt drum oder kannst du schauen, wie macht der Baguta seine Hemper, wenn du sie bei ihm bestellst? Weißt denn du das?
Also wenn er in Marokko fabriziert, muss er eine Etikette drin tun mit Marokko. Das bleibt ihm also nicht erspart, oder? Und viele von diesen teuren Labels sind natürlich schon alle noch in Italien produziert oder in Portugal. Aber Fernost ist nichts von diesen Türen.
Aber wenn du jetzt, aber du weißt, im Grunde weißt du ja nicht, ob er jetzt in Italien mit Chinesen Werkstatt oder chinesischen Firmen die Sachen machen lässt und dann ist es made in Italy. Oder ob er sie wirklich mit italienischen Arbeitskräften macht, das kannst du nicht kontrollieren, oder?
Nein, das kannst du nicht kontrollieren. Sie sagen natürlich, das ist für sie ganz klar, dass das einfach minderwertige Qualität ist und sie auf keinen Fall dort produzieren würden.
Also jetzt, ich nehme
die Lieferanten, die ich habe, die sagen, dass sie nicht dort produzieren können, weil die Qualität nicht stimmt.
Redst du was dort? In China oder in Italien?
Den italienischen Lieferanten, die ich habe, den Hochpreisigen, die tun nicht bei chinesischen Betrieben in Italien produzieren lassen, weil sie sagen, Qualität stimme nicht.
Okay. Also, die sagen das, und das sind nicht Lippenbekenntnisse, meinst du?
Wie meinst du?
Also, sind das nicht einfach Lippenbekenntnisse von diesen Leuten, weißt du? Wenn Qualität stimmt, weil ich nehme an, die chinesischen Manufakturen haben auch jedes Niveau, oder? Es ist ja nicht so, dass Chinesen nur grundsätzlich nur billiges Niveau produzieren können. Das nehme ich nicht an, oder?
Nein, das nehme ich auch nicht an, aber offensichtlich in Italien schon. Ich weiß es nicht. Ich nehme nicht an. Ich glaube einfach, die guten Fabrikationen sind wahrscheinlich nicht dort, oder? Wobei es gibt Lederfabrikanten in Italien, die finden fast nur noch junge Japanerinnen, die bei ihnen kommen, einen Stage machen, zum Lehren, zum Arbeiten. Also nicht Chinesinnen, sondern Japanerinnen, die alte Handwerk kommen lehren, weil das halt einfach in Italien gar niemand mehr macht. Dass die unter Umständen kleine Serien auswärts gehen zu Chinesen, kann ich mir vorstellen, aber sie behaupten alle nicht. Ich frage ja immer. Das nimmt mich ja Wunder. Und ich meine, so viel sind sie ja dann auch nicht. Es ist ja dann wirklich nur der Hotspot in Prato. Und die Chinesen, die in Mailand sind, die 40.000, die arbeiten nicht in der Textilbranche.
Also, aber ist ja, wahrscheinlich ist es schon sehr abhängig, also das mit den Stückzahlen ist wahrscheinlich ein sehr entscheidender Punkt, oder?
Ja, das gilt oft fast unter Halbmaß, die kleinen Stückzahlen, die ich mache, oder? Also, ich muss ja auch Zutaten liefern, weil ich andere Einlagen habe, ich muss Knöpfe liefern, sind ihre Reissverschlüsse, es ist alles ganz eine andere Qualität, es ist ein Gütermannfaden und all diese Sachen, also, das sind kleine Betriebe und eben darum gehe ich in Mannenfabrikationen, weil die halt eher so ein bisschen halbmaßmässig arbeiten.
Also, du meinst, deine Hemden für Frauen lässt du in Männerfaktoren herstellen?
Ja.
Wieso? Weil sie das besser können? Die Männer Hemper
herstellen? Weil ich natürlich auch nicht so einen wahnsinnig schnellen Wechsel habe. Eher ein bisschen funktionieren wie ein Mannenladen. Und also Grundformen haben und dort dann auch teilweise ihre Stoffe beziehen. Und sie sind einfach qualitativ besser hergestellt, die Herrensachen, weil die sind ja auch nicht alle 6 Monate gewechselt.
Genau.
Die Schnitte ja, noch nicht, das sind ja saisonweise, ja, jahreweise noch mal die gleichen Formen. Es ist natürlich ein anderer Rhythmus in der Herrenfabrikation, wobei das jetzt natürlich auch anders wird.
Aber Männer sind schon ein bisschen weniger verantwortlich für den, also jetzt als Konsumenten, meine ich, sind weniger verantwortlich für ihr Sinn, oder?
Sie sind sicher weniger verantwortlich, ja.
Eigentlich Frauen mit ihrer unstillbaren modischen Eitelkeit.
Ja. Ich weiß es aber nicht. Es ist natürlich einfach so, dass alle schon alles haben. Und aus dem Grund der Wechsel halt so beschleunigt ist, dass die Neugier mit neuen Formen, neuen Farben ständig muss wieder geweckt werden. Das interessiert einfach Männer weniger, oder? Die haben also vielleicht andere Suchtmittel. Also sind es jetzt halt Geräte, Technik oder frag mich doch nicht, oder?
Aber das ist jetzt eine interessante Frage. Ist die Sehnsucht nach immer neuen Outfits und Stylings und Putz und so weiter, ist jetzt bewusst so ein bisschen Oberfläche. Ist das wirklich einkommensabhängig? Ist das eine Frage vom Überflussgesellschaft oder Überflussgesellschaft oder ist es vielleicht viel tiefer? Weißt du, also, wenn ich zum Beispiel, ich bereite ja so ein Buch vor mit dem Patteo, ich weiß nicht, ob es der Patteo etwas sagt. Das ist ein afrikanischer Modedesigner aus Côte d'Ivoire.
Mhm.
Und wo also der grosse Modedesigner, zum Beispiel die Hemden, wo gewisse afrikanische Politiker tragen, die Batik, so ganz spezielle Batik-Hemden, die sind von ihm so. Er ist totaler Name in ganz Afrika und aber er hat auch mit Dior angefangen zusammenzuarbeiten und so weiter. Patteo ist ein älterer Herr jetzt. Und wenn du die Mode in Afrika siehst, ist es ja unglaublich reich. Oder die Gegenwartsmode in Afrika bei den jungen Leuten ist unglaublich reich und das Durchschnittseinkommen ist sehr viel tiefer. Also du hast überhaupt nicht den Überfluss, wie du da hast. Und trotzdem ist natürlich so, dass Männermode auch sehr, also dass die jungen Männer auch extrem gut gestylt sind, oder? Und sehr originell und sehr einfallsreich und nicht mainstreamig angelegt sind. Aber trotzdem geht es nicht viel tiefer, dass man will, wieder etwas Neues tragen und noch schöner aussehen und so. Es geht, glaube ich, schon tiefer als nur eine Überflussgesellschaft, oder?
Ich glaube schon, dass es tiefer geht, ja, weil eben das in Afrika mit den Kleidern von uns, durch Caritas, wo man sich dann auch eindecken kann, passiert. Oder sobald die Schwarzen ein bisschen mehr Geld haben, sind sie natürlich grausam gute Konsumenten von der wirklich interessanten Label. Also, ich habe in Paris so viel Schwarze gesehen, an der guten Ort einkaufen. Und ein Styling, ein Traumwandler in Styling haben die. Also, es ist natürlich schon einmal bei ihnen einen richtigen guten Umgang, oder? Mit Styling, mit Vorwärtsfarben.
Woher kommt das, dass das so ausgeprägt ist?
Ich weiß es nicht, das ist noch schwierig. Also. Einfach eine Freude an dieser formalen, gestalterischen, ich weiß es auch nicht, warum haben die Italiener einen besseren Geschmack als wir? Vielleicht, wie schönere Häuser haben, wenn sie rumlaufen, schönere Fassaden anschauen, weil sie vielleicht auch ein bisschen schöner sind als wir zum Anschauen. Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht ist auch die Natur schöner, ich weiß es nicht. Es müssen ja Erregungen stattfinden, vielleicht haben sie auch lebendigere Nerven als wir und nehmen schneller und lustvoller auf. Ich habe keine Ahnung. Es ist vielleicht auch eine seelische Gestalt, ich habe keine Ahnung. Aber,
das ist wirklich schwierig, oder?
Ja,
aber es ist so, wenn du in Turin durch die Hauptstraße läufst, dann sind die Leute einfach besser angekommen.
Ja, ich
weiß es. Und zwar auf jedem Niveau.
Auf jedem Niveau. Eben, das ist erstaunlich. Auf jedem Niveau. Du findest also auch in der Standard oder in der Monoprix, in der Billigladen, findest du einfach durchs Band viel, viel schönere Ware als bei uns in der Billigladen. Das ist halt schon so.
Sogar an der Märt. Sogar an der Märt in diesen Provinzstädten in Piemont findest du gutes Zeug. Also, ja. Und auch Basics sogar. Basics, die gut ist. Also so,
ja, einen ganz normalen dunkelblauen Pullover findest du auch auf dem Markt. Ja. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, aber es ist ja nicht nur Kleider. Sie geben sich ja auch irgendwie mehr mit dem Essen ab. Und dafür wohnen sie dann alle zusammen mit Spaghetti-Stühlen, ohne irgendwelchen normalen Stuhl im Haus. Und alle nur in der Küche und Möbel interessiert sie nicht. Also es sind dann halt einfach so Verschiebungen. Die Italiener sind verrückt, wie die sich einrichten. Die haben nicht das Mobiliar und das komische Wohngefühl mit mir, wie mir, weil sie einfach mehr von außen sind
und
weniger kalte Tage haben.
Dafür ist es dann recht ungemütlich, wenn es kalt ist. Also
ja.
In gewissen Häusern, also Süditalien und so. Ich noch, wir sind schon bald, kommen wir gegen den Schluss. Was mich noch wundern nimmt, bei der Eitelkeit, also der Grund, warum die Modeindustrie so turbomässig drillt und quasi das beschleunigte Medium ist. Männer haben das weniger, hat das etwas, also jetzt ein bisschen weit gegriffen, hat das etwas damit zu tun, dass auf dem Level, dass Männer sich ihrer Macht gewiss sind bis jetzt, oder? Mehr oder weniger, sie haben Macht. Sie können einfach die Basics anhaben, die Anzüge, das ist eine klare Uniform. Sie sind, und Frauen müssen sich begehrenswert machen. Ich tue das jetzt bewusst ein bisschen verkürzen. Aber dass Frauen müssen Paradiesvögel spielen, damit sie ihre gesellschaftliche Funktion können wahrnehmen. Ich rede jetzt immer in der Tradition. Und Männer quasi sich können auf ihre Macht, funktionale Macht verlassen und darum lange den Anzug mit immer der gleichen Krawatte. Oder vielleicht wechselnde Krawatte allerhöchstens. Könnte das auch so ein Zusammenhang sein?
Es hat sich natürlich schon das ziemlich generationenabhängig und sicher auch berufsabhängig und es hat natürlich eine geschlechtliche Gleichheit stattgefunden mit den ganzen Trainingskleidern, die jetzt im Alltag getragen werden. Also die Leggings und Stretchhosen mit Libri dazu, die sind ja bei Männern und Frauen genau gleich. Turnschuhe sind genau gleich. Also ich glaube, dass sich einiges verändert. Aber dann kann man natürlich auch einen Kult betreiben. Also ich kenne Leute, die haben 100 verschiedene Turnschuhe und ich den Unterschied nicht gesehen, oder? Aber sie haben die. Also man kann auch anfangen, teure Uhren sammeln und ganz, ganz günstige Kleider anhaben. Es gibt überall immer wieder Möglichkeiten für Geld auszugeben. Und die Männer haben schwer aufgeholt. Also ich
kann ja
Männermessen sind ja mit Jeans und Workwear und all diesen nicht definierten Kollektionen sind ja die am gleichen Ort, oder?
Mhm.
Also
aber da kann man sagen, dann ist das Ergebnis von einer gendermäßigen Ausgleich, von einem gendermäßigen Ausgleich, dass eben die Funktionen nicht mehr so verteilt sind. Das wäre eigentlich positiv. Die Männer jetzt auch wie vielleicht im Rokoko, wo die Männer auch geschminkt und pudert sind.
Also
die Männer
haben
Wahnsinn. Dass Männer jetzt das müssen. Dass Männer müssen begehrenswert sein, dass Männer müssen super fitte Körper haben, schön aussehen und schön sein, weil sie die Macht eben nicht mehr haben. Einfach sonst, die funktional, oder?
Das ist ja der einzige Markt, wo man sich im Moment noch darauf konzentriert, weil das ist der einzige expansive Markt im Moment, oder? Und dort wird sehr viel investiert.
In Männerkosmetik und Männerliftings und Männerbotox, so das auch, oder?
Ja, und auch Bartpflege, stell dir mal vor.
Das ist
natürlich ein Riesenbusiness-Wort. Plötzlich habe ich auf meinem Arbeitsweg 6 Bartpflege-Shops. Auf 200 Meter ein Bartpflege-Shop.
Ja, du wohnst in Niederdorf von Zürich, muss man mal sagen. Und dort gibt es jetzt eben immer mehr Bartpflege-Shops. Das ist das. den Niedergang von Niederdorf. Den Niedergang von Niederdorf lasse ich am besten an der Zunahme der Bartpflegeshops aufzeigen.
Aha, ist wirklich hipstermäßig aufgestellt.
Turnschuhe, Bartpflegeshop.
Ja. Genau so.
Wir müssen aufhören, weil das ist jetzt zu lang. Und es war ein super Gespräch mit dir. Super schön mit dir zu reden über Mode. Und ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Danke dir.
Und mach wieder so und hab eine schöne Corona-Sabbatical. Ciao.
Auf bald. Danke.
Bis dann.
Ciao.
Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps.